Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter in der Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema Israel und die Völker entfaltet Paulus im zweiten Teil des Briefes. Nachdem er zuvor gezeigt hat, dass Gott berechtigt ist, die Menschen ohne Unterschied zu verurteilen, zeigt Paulus den Weg der Erlösung auf. Und die gilt, wie Paulus nicht müde wird zu betonen, zuerst den Juden und auch den Griechen. Das vorherrschende Thema des Römerbriefes, die Bereitstellung einer Gerechtigkeit durch Gott, wird in den Kapiteln 9 bis 11 fortgesetzt durch ein intensives Behandeln des auserwählten Volkes Gottes Israel. Paulus hat im 9. Kapitel beschrieben, in welchem Zustand sich dieses Volk in der Gegenwart befindet. Daraus zieht er nun im 10. Kapitel Schlussfolgerungen für die Rettung des Volkes. Wir haben bereits den jetzigen Zustand des Volkes Israel betrachtet, und der gipfelt in der Aussage, es ist verloren. Das ist auch die heutige Situation. Die Israeliten sind genauso verloren, wie die Heiden verloren sind. Der Grund dafür ist, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Das Kommen Christi bedeutet das Ende für ein Gesetz, das Gerechtigkeit fordert. Paulus wendet sich nun vom bisher vorherrschenden Gedanken der Souveränität Gottes hin zur Verantwortung des Menschen. Er hat bereits diesen Gedanken angesprochen in den letzten Versen des 9. Kapitels. Nun fährt Paulus in Römer 10, Vers 1 fort: Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Sie sind verantwortlich, verstehen Sie? Sie sind verantwortlich gegenüber Gott. Unser Herr Jesus Christus sagte zu ihnen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen, und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Lukas 19, Vers 43 und 44. Das ist die Situation dieses Volkes heute. Es ist von Völkern umgeben, die es ins Meer werfen wollen. Weshalb? Sie können die Araber beschuldigen, oder Russland, oder alle miteinander. Sie können die Schuld auch auf Gott schieben, wenn Sie wollen. Denn er sagt, der Grund, weshalb Israel in diesem Zustand ist, unfähig, Frieden zu haben, liegt darin, dass sie ihre Zeit nicht erkannt haben, als ihre Heimsuchung stattgefunden hat. Darum sagt Paulus, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Zu beachten sind drei wichtige Punkte in seiner Aussage. Erstens, trotz allem, was Israel an Religion besaß, war es nicht gerettet. Nach meiner Einschätzung sind wahrscheinlich auch 75% der Kirchenmitglieder nicht gerettet. Sie sind nur Glieder eines religiösen Clubs. Sie sind in Auflehnung gegen Gott, insofern als sie die Gerechtigkeit nicht annehmen wollen, die Gott in Christus anbietet. Sie können religiös und gleichzeitig verloren sein. Israel hatte eine von Gott gegebene Religion, und doch hatten sie es nötig, gerettet zu werden. Sie hatten Religion, das ja, aber keine Gerechtigkeit. Sie hatten mehr als jede andere Nation, aber sie waren verloren. Paulus hatte den Wunsch, dass sie gerettet werden. Zweitens, Israel konnte gerettet werden. Johann Albrecht Bengel sagte, Paulus hätte nicht gebetet, wenn Israel völlig verworfen gewesen wäre. Das heißt, es war noch zu retten. Wer hätte gedacht, dass es für meine Vorfahren in den Wäldern Deutschlands noch Rettung gab? Sie waren so heidnisch, wie es nur möglich war. Und zu dieser Zeit hatten die Chinesen bereits eine Zivilisation. Warum gingen die Missionare nicht in diese Richtung? Weshalb sagten die Apostel nicht, wir wollen uns nicht mit diesen ungläubigen Nichtjuden abgeben, sie sind unrettbar? Nein, Nichtjuden konnten gerettet werden. Und auch Juden konnten gerettet werden. Drittens, sie sind heute vor Gott auf der gleichen Ebene wie Nichtjuden und sollten so evangelisiert werden wie alle anderen Völker ohne Christus. Es gibt heute keinen Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Die Vorstellung von einer überlegenen oder minderwertigen Rasse ist absurd. denn der Boden am Fuß des Kreuzes ist ganz eben. Wer ich auch bin, meine soziale Stellung, meine Kirchenmitgliedschaft, meine guten Taten oder meine Hautfarbe werden mir nicht helfen. Ohne Christus bin ich ein Sünder auf dem Weg zur Hölle. Gott ist gerecht, wenn er mir und damit auch Ihnen das sagt. Vielleicht sagen Sie, das gefällt mir nicht, was der Prediger sagt. Nun, es ist aber eigentlich das, was Gott sagt. Gott beleuchtet es hier wie mit einer Neonlampe. Er möchte nicht, dass Sie es übersehen. Es gibt heute Leute, die glauben, das Evangelium sollte zuerst nach Israel gehen. Ich denke, Paulus meinte es chronologisch, dass es zuerst zu den Juden kam. Denn in den ersten Jahren wurden in Jerusalem und in ganz Israel kaum Nichtjuden gerettet. Die Gemeinde bestand fast zu 100% aus Juden. Obwohl ich nicht glaube, wir sollten in unserer Zeit zuerst den Juden das Evangelium bringen, bin ich doch fest davon überzeugt, dass die Juden nicht ausgelassen werden dürfen. Die Juden haben einen Platz im Plan und im Ratschluss Gottes, und ihnen sollte das Evangelium gebracht werden. Ich stimme nicht mit einem Mann wie Dr. Reinhold Niebuhr überein, einem modernen liberalen Theologen, der gesagt haben soll nach einem Bericht im Magazin Time aus dem Jahre 1958, versuchen Sie nicht, Juden zu bekehren. Juden können Gott leichter in ihrem eigenen Glauben finden als im Christentum. Niebuhr führt diese Ansicht weiter aus und sagt, besonders wegen der Schuld, die sie wahrscheinlich empfinden, wenn sie Christen werden. Jedoch, ich meine, der Weg, von ihrer Schuld frei zu werden, besteht darin, dass sie zu Christus kommen. Ihnen sollte das Evangelium gebracht werden. Alle Leute sollten es haben. Gott ist heute bereit, barmherzig zu sein. Paulus gibt in Vers 2 zu erkennen, wie er die Juden seiner Zeit einschätzt. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Ich kenne einige Gemeinden, in denen die Mitglieder so aktiv sind wie Ameisen. Am Montagabend spielen sie Basketball, am Dienstag ist es Fußball, am Mittwoch ist es Volleyball, am Donnerstag Baseball und am Freitag haben sie nur einfach Spaß. Jeden Abend haben sie etwas anderes. Sie haben Eifer für Gott. Sie möchten alles gerne im Namen Jesu tun. Aber alles, was sie haben, ist Religion. Und Sie? Die Frage, die ich da zu stellen habe, ist, haben Sie Christus? Haben Sie die Gerechtigkeit angenommen, die Gott in Jesus Christus anbietet? Sie können auf keiner anderen Grundlage gerettet werden. Sie müssten ja vollkommen sein, um in den Himmel zu gelangen, und da habe ich folgende Nachricht für Sie. Sie sind nicht vollkommen. Und das bin auch ich nicht. Aber ich bin auf dem Weg zum Himmel, weil Jesus für mich gestorben ist, begraben wurde und von den Toten auferstanden ist. Er ist um meiner Sünden willen dahingegeben und um meiner Rechtfertigung willen auferweckt worden. Siehe Römer 4, Vers 25, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich werde eines Tages im Himmel sein, weil er an meiner Stelle gewesen ist, weil er für mich eingesprungen ist. Ist Jesus Christus Ihr Erretter? Vergessen Sie einen Moment Ihre Kirchenzugehörigkeit. Ich möchte nicht Ihre Kirchenmitgliedschaft geringschätzen, aber verlassen Sie sich nicht darauf für Ihre Erlösung. Vor einiger Zeit sagte mir ein Mann über die Kirche, ich gehe da doch lieber ins Freie und spiele draußen Golf am Sonntag. Da ich die Kirche kannte, zu der er gehörte, verstand ich, was er meinte. Ich glaube tatsächlich, es könnte für ihn auf dem Golfplatz geistlicher zugehen als in einem Gottesdienst dieser Kirche. Entscheidend wäre es jedoch, dass er eine Kirche findet, in der wirklich Christus gepredigt wird. Ja, wie großartig er zu uns ist. Wie wichtig ist das, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Wir kommen zu Vers 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das trifft auf Israel zu. Und ist auch so beim durchschnittlichen Kirchenmitglied heute. Der anglikanische Theologe Dr. Griffith Thomas machte folgende Bemerkung zu diesem Mangel an Unterscheidungsvermögen. Ist es nicht erstaunlich, dass Leute in der Bibel lesen und dabei ihre eigentliche Lehre und die persönliche Anwendung auf ihr eigenes Leben ständig übersehen können? Es gibt kaum etwas Überraschenderes und Betrüblicheres als intellektuelles Wissen über Gottes Wort, verbunden mit einem totalen Unverständnis für seine geistliche Bedeutung und Kraft. So viele Leute in den verschiedensten Kirchen haben kein wirkliches Verständnis dafür, was es wirklich bedeutet, erlöst zu sein. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende bedeutet, er ist das Ziel. Unser Herr Jesus Christus machte das durch sein irdisches Auftreten klar. Er verkündete seinen Zeitgenossen im Wesentlichen: Ich bin nicht gekommen, um alte Kleider zusammenzuflicken. Ich bin gekommen, euch ein neues Kleid zu geben, das Kleid meiner Gerechtigkeit. Vergleiche Matthäus 9, Vers 16. Das mosaische Gesetz ist letztlich dazu gegeben worden, Menschen zu Christus zu führen. Es wurde aber nicht dazu gegeben, Menschen zu retten. Paulus schreibt den Gläubigen aus Galatien: Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Galater 3, Vers 24. Das mosaische Gesetz wurde nicht gegeben, um uns zu retten, sondern um uns zu zeigen, dass wir gerettet werden müssen. Es nimmt uns an der Hand, bringt uns zum Kreuz Christi und sagt: Mein kleiner Bursche, du brauchst einen Erlöser. Das Gesetz kam in Christus zu einem Endpunkt. Paulus betont: Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Galater 5, Vers 4. William R. Newell, der den Römerbrief Vers für Vers erklärt hat, macht die Aussage: Das Gesetz ist genauso wenig eine Lebensregel wie ein Mittel zur Gerechtigkeit. Es ist etwas für jeden, der glaubt. Das erinnert daran, dass es die Erlösung umsonst gibt und dass sie etwas für alle ist. Dieses Wort »wer«, das Paulus gebraucht, bedeutet »jeder«. Es ist universal. Und das zweite Wort »glaubt«, das heißt, es gibt das umsonst. Wie wunderbar! Sind Sie bereit, das anzunehmen? Dafür wirbt auch Paulus, der so fortfährt. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Römer 10, Vers 5. Angenommen, Sie könnten mit dem Gesetz eine Gerechtigkeit erreichen. Dann wäre es Ihre eigene Gerechtigkeit, nicht Gottes Gerechtigkeit. Sie könnten niemals die Ansprüche seiner Gerechtigkeit erfüllen. Und um die geht es Paulus, denn er schreibt in Vers 6: Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Römer 10, Vers 6 und 7. Er spricht davon, zum Himmel zu gehen, um sie herabzuholen, oder zur Hölle hinabzusteigen, um sie heraufzuholen. Denn es ist so. Die Gerechtigkeit, von der Paulus spricht, er zitiert 5. Mose 30, Vers 11 bis 14, ist vorhanden. Und das bedeutet, Sie brauchen nirgendwo hinzureisen, um sie zu erhalten. Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Es ist da zu bekommen, wo sie sich gerade befinden. Viele Leute denken, sie müssten in irgendeiner Versammlung zum Altar gehen, um erlöst zu werden. Aber die Erlösung steht da zur Verfügung, wo sie gerade sind. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom ganzen Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Römer 10, Vers 9 bis 10. Es gibt viele, die behaupten, Gläubige müssten ihren Glauben öffentlich bekennen. Aber das ist es nicht, was Paulus hier sagt. Es bedeutet nicht, dass man in einer öffentlichen Versammlung nach vorne geht. In der Kirche, in der ich 21 Jahre tätig war, habe ich viele Leute nach vorne gehen sehen, aber nicht alle waren gerettet. Paulus sagt nicht, dass man ein öffentliches Glaubensbekenntnis ablegen muss. Paulus sagt, dass man sein Glaubensbekenntnis und sein Leben in Übereinstimmung bringen muss. Mund und Herz sollen im Gleichklang sein und dasselbe ausdrücken. Es ist das Herz, das Organ, mit dem wir glauben. Dabei ist zu beachten, Herz umfasst die gesamte Persönlichkeit, mein ganzes Sein. Sehen Sie, es gibt manche Leute, die sagen etwas mit ihrem Mund, sie legen ein Lippenbekenntnis über Gott ab, aber ihre Herzen sind weit weg von ihm. Wenn sie ein öffentliches Bekenntnis ablegen, dann müssen sie ganz sicher sein, dass auch ihr Herz dabei ist, dass sie nicht nur leere Worte sagen, die für sie persönlich nichts bedeuten. Wenn man ein Bekenntnis ohne Glauben ablegt, dann handelt es sich dabei entweder um Selbsttäuschung oder um Heuchelei. Wenn der Glaube ohne Bekenntnis ist, dann kann es sich auch um Feigheit handeln. Mir scheint, was Paulus hier sagt, ist, dass Jakobus recht hat, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Jakobus 2, Vers 20. Wenn Sie Ihren Mund gebrauchen, dann vergewissern Sie sich, dass Sie Glauben in Ihrem Herzen haben. Was Paulus hier sagt, im Herzen glauben, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, heißt, die Auferstehung Christi ist der Kern des Evangeliums. Wie er bereits früher gesagt hat, wurde Christus um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Römer 4, Vers 25. Paulus fährt nun in Vers 11 fort, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Paulus zitiert hier Jesaja 28, Vers 16. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Der Unterschied zu unserer Übersetzung ist nicht darauf zurückzuführen, dass Paulus das Zitat geändert hätte. Der Unterschied zwischen zuschanden werden und fliehen kommt aus den verschiedenen Sprachen, in denen das Alte Testament überliefert wurde. Von fliehen ist in der hebräischen Fassung die Rede. Paulus geht hier entlang an der griechischen Fassung. Doch es gibt die Möglichkeit, die betreffende Stelle bei Jesaja zu verstehen als fliehen aus Furcht, was nahe am Ausdruck zuschanden werden ist. Paulus zitiert jedenfalls Jesaja, um seine vorherige Aussage zu unterstreichen, dass die Gerechtigkeit aus Glauben auch an anderen Stellen des Alten Testaments gelehrt wird. Dieser Abschnitt zeigt zudem mit dem betonten Wort »wer«, das als Doppelwort zu jeder der gebraucht wird, den allgemeingültigen Charakter der Erlösung. Wir kommen nun zu Vers 12. Dort schreibt Paulus, »Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen.« Da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen bzw. Nichtjuden. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Alle müssen, wenn sie gerettet werden sollen, auf demselben Weg zu Christus kommen. Der Herr Jesus Christus sagte, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Menschen können nicht mit den Ritualen des Alten Testaments oder mit dem mosaischen Gesetz zu ihm kommen. Erlösung wird allen Menschen auf derselben Grundlage der Gnade, durch Glauben, angeboten. Wir sollen auf das Evangelium hören und daran glauben. Paulus kommt danach auf ein neues Thema zu sprechen. Es geht ab Vers 13 um die jetzige Erlösung für Juden und auch für Heiden. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Das ist eine beachtliche Aussage, die Paulus dem Alten Testament entnimmt. Er verschafft seinem Argument Geltung, dass die Erlösung durch Glauben kommt. Da macht er es ganz klar, dass Juden und Nichtjuden den Herrn anrufen sollen. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet damit, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Römer 10, Vers 14 und 15. Um diese Verse richtig zu beurteilen, muss man die Lage des Paulus verstehen. Die Juden, sein eigenes Volk, hassten diesen Apostel Paulus, selbst wenn sie Saulus, den Pharisäer, gelobt haben mochten. Er legt die Logik dar, die sein Standpunkt für ihn hatte. Sie dagegen lehnten seinen Anspruch ab oder sprachen vielmehr auch jedem anderen Apostel das Recht ab, ein Evangelium zu verkündigen, in dem das mosaische System ohne Belang war, das diese Pharisäer als ihre Grundlage ansahen. Paulus zeigt, dass es solche Boten des Evangeliums geben muss, die ihre Beglaubigung von Gott haben. Denken Sie nur daran, dass Paulus seinen Brief mit dem Anspruch begonnen hat, dass er berufener Apostel Jesu Christi war. Daran schließt sich eine ganze Kette logischer Folgerungen an. Prediger müssen sich senden lassen, damit es die Leute hören und so zum Glauben kommen. Denn sonst würde kein Mensch wissen, wie man Gott anrufen soll. Paulus zielt mit allem auf den Glauben. Das macht dann auch seinen eigenen Dienst zur Notwendigkeit. Paulus besiegelt seine logische Darlegung mit einem Zitat aus Jesaja 52, Vers 7, in dem es heißt: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Diese Textstelle geht dem beachtenswerten 53. Kapitel des Jesaja voraus, in dem Christi Tod und Auferstehung vorhergesagt werden. Das Gesetz des Mose. Es war sicher keine Freudenbotschaft, denn es war ein Dienst zum Tode. Uns wird hier mitgeteilt, dass die Füße der Freudenboten, die etwas Gutes verkündigen, lieblich sind. Ich glaube, dass meine Radiosendungen wichtig sind, und ich widme ihnen die restliche Zeit meines Lebens. Ich meine, es ist wichtig, Gottes Wort notleidenden Menschen bekannt zu machen. Eines Tages fiel es mir auf, als ich ohne Schuhe bei den Aufnahmen für die Tonträger des Programmes dabei war. Ich sah auf meine Füße und kam zu dem Schluss, dass die nicht wirklich schön zu nennen sind. Da ist nichts an meinen Füßen, dass sie zu einem Gegenstand der Schönheit werden. Aber Gott nennt sie schön. Es sind die Füße eines Berufenen, eines von ihm gesandten Boten. Er nennt sie schön. Johann Peter Lange, der deutsche Theologe aus dem Rheinland, hat dazu eine passende Bemerkung gemacht. Indem sie laufen und eilen, indem sie hindernde Berge übersteigen, sind sie Symbole der inständig ersehnten, beflügelten Bewegung und Erscheinung des Evangeliums selbst. Das ist einer der Gründe, weshalb ich so froh bin über die Möglichkeiten, die das Radio heute bietet. Wir können mit dem Evangelium Berge übersteigen, Ebenen durchlaufen, große Wasserflächen überwinden und in jeden Schlupfwinkel der Erde gelangen. Wir können in Wohnungen, Autos und Arbeitsstätten hineingehen. Mit Hilfe des Radios waren wir mit dem Evangelium sogar schon in Wirtshäusern. Es ist großartig, das Wort Gottes unter die Leute zu bringen. So gesehen ist es herrlich, Füße zu haben, die der Herr schön nennt. Weiter mit Vers 16. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? Als Zitat dient hier die Eröffnungsfrage des Propheten Jesaja aus dem schon erwähnten 53. Kapitel: Wer glaubt unserem Predigen? Wenn wir auch immer wieder über die große Zahl von Leuten staunen, die uns berichten, dass sie durch unseren Dienst Christus angenommen haben, so ist es doch eine kleine Minderheit, wenn wir das Gesamtbild vor Augen haben. Wer hat unserem Predigen geglaubt? Antwort: Nicht sehr viele. Paulus fährt dann fort in Vers 17: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Der Glaube entsteht nicht vom Predigen einer Philosophie oder Psychologie oder einem politischen Patentrezept. Glaube kommt durch die Predigt des Wortes Gottes. Und das bedeutet, solange Sie das Wort Gottes nicht hören, können Sie nicht gerettet werden. Vers 18. Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, Ihr Schall und Ihr Wort bis an die Enden der Welt. Wenn ich auch nicht sagen würde, dass Paulus sich auf das Radio bezieht, so lässt sich das, was er sagt, sicher auf den Hörfunk anwenden. Das Radio ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Gottes Wort bis an die Enden der Erde zu bringen. Paulus fährt fort: Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose: Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk, und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Römer 10, Vers 19. Paulus bezieht sich hier auf eine Äußerung Gottes in 5. Mose 32, Vers 21. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott. Durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk. Durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Gott beruft heute ein Volk aus den Nichtjuden. Paulus führt diesen Gedanken im folgenden Kapitel näher aus. Hier kommt er in Vers 20 noch einmal auf Jesaja zurück. Jesaja aber wagt zu sagen: Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Hier zitiert Paulus diesmal aus Jesaja 65. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinem Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich. Jesaja selbst hat die Erlösung von Nichtjuden vorhergesagt. Nichtjuden in der Finsternis fanden Christus. Was für eine Entschuldigung konnte da das Volk Gottes vorbringen, dem doch die Schriften des Alten Testaments anvertraut waren? Es war ohne jede Entschuldigung, so Paulus. Und mit Blick auf Gott kann er dann in Vers 21 sagen: Zu Israel aber spricht er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie ermüdend das ist, die Hände lange Zeit ausgestreckt zu halten? Versuchen Sie es einmal und stellen Sie fest, wie lange Sie es tun können. Es gehört zu den ermüdendsten Betätigungen, die es gibt. Als Mose im Kampf für den Sieg Israels seine Hände im Gebet zu Gott erhob, da mussten Aaron und Hur seine Hände abstützen, weil er beim Hochhalten der Hände so müde geworden ist. Aber Gott lässt seinem Volk sagen: Ich habe meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt. Jesaja 65, Vers 2. Niemand weiß, wie gnädig Gott gegenüber dem Volk Israel war. Die letzten Worte des Stephanus an dieses Volk sind da sehr aufschlussreich. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis 53. Und das gilt nicht nur für Israel. Es könnte auch heute gesagt werden, dass Gott seine Hände nach einer Welt ausstreckt, die im Widerspruch zu ihm lebt. Ich staune über die Geduld Gottes. Ich möchte nichts Ehrfurchtsloses sagen, aber wenn ich hier auf dieser kleinen Erde den Laden zu schmeißen hätte, würde ich vieles umkrempeln. Ich würde hineinfahren wie eine Planierraupe. Aber Gott streckt einfach seine Hände aus nach einer ihm widersprechenden Welt. Wir haben es im 10. Kapitel des Römerbriefes zu tun gehabt mit dem Menschen als Sünder. Paulus hat zuletzt von der Sehnsucht Gottes gesprochen, die er für das von ihm erwählte Volk empfindet. Und das bildet keinen Gegensatz dazu, dass er seine Hand zu den Nichtjuden gleichermaßen ausstreckt. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil des 11. Kapitels aus dem Römerbrief im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.